Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Kyron Wilson ist der Sieger des German Masters 2025. In einem dramatischen Finish schlägt er Barry Hawkins im Duell der beiden Sympathieträger mit 10:9. Wir erlebten den ersten Decider in einem Finale beim German Masters und wir erlebten wirklich pures Drama, pure Klasse. Und vor allem hat Kyron Wilson mal wieder gezeigt, warum er der amtierende Weltmeister ist. Wie das Ganze zustande kam, wie die beiden Sessions gestern liefen und was Kyron Wilson nach dem Match dann auch sagte, das werden wir heute analysieren bei Total Clearance und dazu natürlich am Montagmorgen der Gruß nach Mainz zu Kati.
Hallo Christian, guten Morgen. Ich freue mich so, dass Kyron Wilson gewonnen hat. Ich bin traurig, dass das German Masters jetzt schon wieder vorbei ist. Es ist so das übliche Mischmasch der Gefühle wirklich, ne, an diesem Montagmorgen, wenn man so zurückblickt und sich denkt, was war das für eine Woche? Aber gleichzeitig auch, das war's jetzt mit der Woche, ne? Das ist schon auch ein bisschen traurig.
Das ist es wirklich. War gestern schon auch sehr merkwürdig und vor allem ist es halt auch immer wirklich kurios zu sehen, wie schnell dann alles auch abgebaut ist dort, wenn man dann schon nach der Siegerehrung nach Backstage kommt und die Trainingstische, da steht dann plötzlich nur noch das komplette Grundgerüst und dann kommst du nach den Interviews eine halbe Stunde später dann raus und das Tempodrom sieht eigentlich fast schon wieder so aus, als könnte da das nächste Konzert laufen. Aber das muss ja dann alles weitergehen, ne? Und wir freuen uns jetzt schon aufs nächste German Masters und können eigentlich sagen, ja, die Woche war einfach irgendwie, es ist jedes Jahr genial, aber diese letzte Woche war irgendwie wirklich mit eins der besten German Masters, eine der besten German Masters Ausgaben, die wir bisher hatten.
Das stimmt, das würde ich wirklich einreihen, auch in diese legendäre Ausgabe von vor 10 Jahren. Dann vielleicht noch die Ausgabe, wo Martin Gould, ne, gewonnen hat. Also das waren schon absolute Highlight-Jahre und ja, jetzt hat er Kyron Wilson gewonnen. Hat danach noch Getränke ausgegeben an der Bar, wie man es halt macht. Also das müssen wir schon sagen, wir können uns eigentlich keinen besseren Weltmeister, einen besseren German Masters Champion für diese Saison wünschen als Kyron Wilson. Ne? Wie er sich einfach gibt backstage, wie er versucht zu feiern, ne? Und auch mit dem Walk-On werden wir noch zu kommen in der zweiten Session. Also das ist ein Typ, der lebt hier gerade seinen Traum und gibt uns allen irgendwie so ein Stückchen davon ab. Und das ist doch schön.
Ja, also wirklich, es gibt meiner Meinung nach wirklich keinen besseren erstmaligen Weltmeister. Da müsste man wirklich lange überlegen, um da auch nur jemanden zu finden, der annähernd vergleichbar ist. Und es ist aber auch schon irgendwie kurios gewesen gestern, ne? Weil eigentlich deutete relativ schnell dann auch alles darauf hin, dass das wirklich ein tolles Finale wird, dass das auch ein langes Finale wird. Und eigentlich, muss ich sagen, bin ich in dieses Finale reingegangen mit relativ, ach, ist mir eigentlich total egal, wer gewinnt, soll einfach komplett neutral, soll einfach der Bessere gewinnen. Am Ende dachte ich dann schon, eigentlich wäre es auch irgendwie cool, wenn Barry Hawkins das macht. Ich war, muss ich sagen, ein bisschen angeschlagen dann doch am Ende, weil das war wirklich sehr bitter dann auch, vor allem halt, wie das ganze Match lief.
Das stimmt und Barry Hawkins, hatte ich das Gefühl, war auch ein bisschen angeschlagen. Also als nachher das Interview gemacht wurde, ne, direkt nach dem Match, ich weiß nicht, wie du es in der Arena empfunden hast, aber ich zu Hause am TV hatte schon das Gefühl, der Barry Hawkins muss sich jetzt auch erstmal so eine Millisekunde sammeln, bevor der da eine Antwort geben kann. Also der wirkte schon, als hätte ihn das auch mitgenommen. Ja, bestimmt auf der einen Seite im positiven Sinn durch die ganze Unterstützung von dem Publikum und durch diese fantastische Kulisse, aber bestimmt auch im weniger positiven Sinn, wow, jetzt hast du echt schon wieder ein großes Finale vor toller Kulisse verloren. Ja, also das kann nicht einfach gewesen sein, aber wie wir es von ihm gewohnt sind, hat er sich natürlich bestens geäußert in diesem Interview. Und ja, das war jetzt wieder so eine Barry Hawkins Woche, die man jetzt so ein bisschen als typisch abstempeln könnte, aber das will ich gar nicht, weil das hat er nicht verdient, dass wir jetzt sagen, ja, der Barry Hawkins, ne, in den entscheidenden Momenten, in den entscheidenden Matches, dann klappt's halt doch wieder nicht. Ja, das hättest du ja vorher schon wissen können. Nee, also das würde ihm Unrecht tun an der Stelle. Wir hatten den ersten Entscheidungsframe überhaupt im Berliner Tempodrom, also im Finale, und das ist eine ganz, ganz besondere Leistung, und an der war er wirklich beteiligt, und es hätte so und so ausgehen können. Also ich würde sagen, Barry Hawkins hat das Finale verloren, aber es war kein typisches Barry Hawkins verliert ein Finale-Finale.
Nee, das war es wirklich nicht. Wir kommen auch gleich auf den genauen Matchverlauf, aber wir müssen natürlich auch darüber sprechen, wie die beiden in die Arena kamen. Und das ist eigentlich auch schon eine Story für sich. Ich finde das auch immer, deswegen habe ich gestern den Walk-on von Maike auch geteilt. Ich finde auch schon den Empfang der Schiedsrichter innen immer sehr toll, gerade zum Finale. Und das war auch wirklich richtig genial dann gestern auch nochmal in diesem vollgepackten Haus. Und Carmen meinte dann gestern ja nach dem Match auch, er will jetzt aus den Walk-ons gerne so wie im Darts so wirklich ikonische Walk-ons machen, auch im Snooker. Da sollten einige Spieler doch mal drüber nachdenken. Fand ich sehr interessant. Wir erinnern uns an den genialen Walk-on von David Gilbert gegen Kyron Wilson übrigens vor ein paar Jahren zu Insomnia. Das war absolut genial. Und ja, der von Kyron gestern, auch zum Abend, ne, war schon so ein kurioser Mix aus, ey, was macht der Typ da jetzt bitte? Das ist absolut genial, zu what the fuck?
Christian, also, bitte.
Ja, es war ein so ikonischer Moment einfach gestern, ne? Also wir standen da unten gestern alle, wussten gar nicht so genau, sollen wir jetzt lachen, sollen wir den Typ feiern? Das war einfach so ein genialer Moment, als er dann das Publikum animiert hat, da jetzt im Takt zu klatschen, da 2.500 Leute das auch tatsächlich mitgemacht haben. Stellt er seinen Köder einfach hin und statt da runterzulaufen, nö, heizt er erstmal die Stimmung an. Also, das war einfach genial.
Ja, der stand da schon sehr lange, ne? Also, ich hatte auch das Gefühl, dass alle sind so dezent überfordert damit, wie lange er jetzt da wirklich steht und gefeiert wird. Dafür, dass es ja der Beginn der zweiten Session war und er lag ja noch dazu hinten. Also, das war schon ein wirklich interessanter Move. Ich finde es aber auch wichtig, dass wir sagen, das war jetzt nicht der erste ikonische Walk-on. Du hast David Gilbert angesprochen, auch würde ich sagen Robert Milkins überraschenderweise mit seinem Walk-on zu I'm a Cider Drinker, mit einer großen Portion Selbstironie. Das sind schon alles Momente, die uns in Erinnerung geblieben sind. Auch ja. Sean Murphys Walk-on kommt ja regelmäßig gut an bei den Fans. Also gleichzeitig habe ich auch wieder so ein paar Stimmen gehört, die fanden das cringe. Und ich persönlich schwanke da tatsächlich noch so ein bisschen. Aber ich sehe das Ganze sehr wohlwollend in dem Sinne, dass wir immer über die große Judd Trump-Karen Wilson-Rivalität sprechen. Also Judd Trump hat, glaube ich, noch nie einen wirklich interessanten Walk-on veranstaltet. In der Hinsicht liegt Karen Wilson da jetzt schon meilenweit vorne. Aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck von dem 2012er, 13er Judd Trump bei Karen Wilson jetzt. So dieses, okay, du bist plötzlich auf der ganz großen Bühne, du hattest jetzt richtig viel Erfolg und dann willst du dich jetzt ausprobieren. Ne? Wer bin ich denn jetzt? Nicht als Snooker-Profi, sondern als Snooker-Star. Und da hatten wir ja bei Judd Trump auch Sachen, die, naja, sagen wir mal, ein bisschen drüber waren, mit seiner Selbstinszenierung als Full-Time International Playboy, Part-Time Snooker-Player, damals noch auf Twitter. Und der Judd Trump war damals natürlich auch noch bedeutend jünger und ist dann auch reingewachsen erst in das Ganze und ist mittlerweile erwachsen geworden und ein sehr respektabler junger Mann und hat damit eigentlich auch in seiner Selbstdarstellung und so nichts mehr am Hut. Ja, fast nichts mehr, bis auf vielleicht Dubai oder sowas. Und Karen Wilson, der macht das jetzt einfach ein bisschen später mit. Und ich glaube, deswegen sind manche Leute auch relativ kritisch, wenn ich denke, also komm, also du bist jetzt keine 18 mehr hier. Aber ich gönne ihm das von Herzen, so eine kleine Selbstfindungsphase auch, wo er mal was probiert. Und das ist ja auch das Wichtigste im Snooker, ehrlicherweise, dass wir uns mal was trauen. Dass wir nicht immer noch über die Weltmeister von 1972 sprechen, ne? Sondern, also natürlich, die haben das auch verdient, aber nicht, vielleicht nicht in jeder Session bei der WM, ne? Wir kennen diese BBC. Diskussion, sondern dass wir uns mal was Neues trauen und dass wir die neuen Leute pushen, und da ist so eine Aktion eigentlich uneingeschränkt positiv zu bewerten. Und Karen Wilson hat auch diese Chance, auch in seinem Alter noch verdient, sich jetzt so ein bisschen selbst zu finden in ihm als Snookerstar.
Wo er sich ja auch noch selbst finden muss, ist mit seiner Frisur, die gestern auch nach dem Match, ich fand das sehr lustig, 7 Tage lang quasi Dauerbrenner-Thema war. Auch für ihn selbst. Also das ist schon sehr kurios.
Aber die ist doch, die Haare sind doch gefühlt schon wieder so 15 cm gewachsen in der Zeit, in der der überhaupt hier war. Was er am Anfang der Woche gesagt hat, also meine Haare wachsen auch schnell, da hatte er definitiv recht, finde ich. Also für mich war das Frisurenthema jetzt eigentlich schon wieder erledigt, was am Anfang der Woche noch da war. Aber ich finde es das gut, dass das mit so einer Ausdauer besprochen wurde, offenbar.
Es wurde tatsächlich, ne? Und es scheint auch selbst nicht so 100% zufrieden zu sein. Immer noch nicht jetzt. Also ich bin gespannt, was er dann nächste Woche auspackt. Der ist ja in der Winners Group der Championship League. Mal gucken, wie man da wieder weitergeht. Aber lass uns mal übers Match sprechen, denn da haben wir auch noch einiges zu tun. Es war vielleicht nicht das immer herausragendste Match, aber es war unfassbar spannend, es war unglaublich intensiv, weil man das Gefühl hatte, die beiden verlangen sich gegenseitig ein Stück weit immer mehr ab, stellen sich gegenseitig vor Herausforderungen. Und vor allem, ich glaube, was Barry Hawkins gut getan hätte, wäre, wenn die erste Session nicht geendet hätte.
Ja, der hätte da noch ewig weiterspielen können, das stimmt. Aber Christian, ich tue dir mal wieder nicht den Gefallen und gehe jetzt in das Match rein, sondern ich sage, wir
Okay.
haben noch was zu tun. Wir haben noch was zu tun. Und zwar muss ich jetzt endlich, ne, wirklich nochmal sagen, der Christian, unser Total Clearance Christian, liebe Hörerinnen und Hörer, wurde interviewt vom absoluten König der Kollegen aus Großbritannien, von Nick Metcalfe mit seinem Format Radio Snooker. Der Christian wurde interviewt im Tempodrom, ist dort auf diesem Podcast zu hören. Auch die Kollegin Lula von Snooker Pro war dabei. Und das ist ein Gespräch, das ist so schön, das ist so cool, und ich bin so stolz, dass ich jetzt nicht warten will, bis ich das am Ende der Sendung dann unterbringe und dann vielleicht doch wieder vergesse vor lauter. Karen Wilson hat übrigens auch noch Drinks ausgegeben an der Hotelbar. Deswegen jetzt an der Stelle, Leute, hört da mal rein. Ich finde das so bedeutend, dass einfach unser Total Clearance Christian jetzt im großen britischen Radio Snooker zu hören war, bei Nick Metcalfe, den wir auch von Talking Snooker kennen. Und das ist einfach eine Riesenehre gewesen, Christian. Also herzlichen Glückwunsch nochmal dazu.
Danke, und es war auch wirklich ein tolles Gespräch, beziehungsweise einfach alle Gespräche mit ihm waren toll. Er ist seit Freitag da, und der macht da so viel, der ist quasi den halben Tag da in Gesprächen mit allen möglichen Leuten, auch mit Martin hat er gestern gesprochen, das werden wir bestimmt demnächst bei Plattsport hören. Ja, der brennt für Snooker, und der brennt auch für das Ganze drumherum, und hat sich auch, glaube ich, jetzt ein bisschen in das Tempodrom verliebt. Also, wer weiß, vielleicht sehen wir den jetzt dann auch nächstes Jahr im Tempodrom wieder. War wirklich toll. Also hört gerne mal rein, und ja, also ich glaube, eine generelle Hörempfehlung für Talking Snooker kann man ja sowieso rausgeben. Insofern, ja.
Ja, nicht der beliebteste Snooker-Podcast weltweit, aber das sind ja wir. Aber die sind schon auch gar nicht so schlecht. Das ist absolut richtig. So, und jetzt aber rein ins Match. Und das Gute ist, Karen Wilson hat mir in der ersten Session den Gefallen getan, dass es relativ leicht ist, ins Match reinzukommen. Denn es war sehr schwer für Barry Hawkins ins Match reinzukommen. Der hat Frame 1 und Frame 2 mit einem Foul jeweils begonnen. Das lief also noch nicht so wahnsinnig gut. Und im ersten Frame Karen Wilson dann direkt mit dem Maximum Break Versuch. Und das ist wirklich ein Maximum Break Versuch von jemandem, der das unbedingt will. Und ich weiß das wirklich sehr zu schätzen, dass er mir diesen Gefallen tun wollte. Es ging jetzt gar nicht so arg weit. Aber er hat wirklich den merksamen Versuch, da auf Schwarz wieder zu stellen, über den Framegewinn, den eigentlich sicheren Framegewinn gestellt. Er ist da dieses Risiko eingegangen, also Hut ab dafür. Jetzt wurde es kein Maximum Break, aber es war trotzdem, finde ich, sehr, sehr schön, ihm dabei ein Weilchen zugucken zu können.
Ja, das war es wirklich. Und dieses Match entwickelte sich ja dann gestern wirklich zu einem unfassbar intensiven Duell. Es ging mit 5 zu 4 dann in die zweite Session rein. Barry Hawkins, nachdem er ein bisschen gebraucht hat, um ins Match reinzufinden, war dann eigentlich so ein Stück weit der aktivere, der bessere Spieler sogar in der ersten Session. Deswegen habe ich vorhin gesagt, vielleicht wäre es für ihn sogar besser gewesen, wenn es weitergeht. Auch wenn Kyron Wilson dann ja auch ein Century spielte. Und am Abend hatte man dann ständig das Gefühl, dass das eigentlich hätte so weitergehen müssen, vielleicht können, aber Barry Hawkins eher in die Reaktionsposition wieder reingeht. Und das lag zum einen daran, dass Kyron Wilson weiterhin einfach auf alles eine so mega gute Antwort hatte, was Barry Hawkins ihm da auf dem Tisch präsentierte. Und auch, und da müssen wir auch über eine Szene sprechen, dass Barry Hawkins vielleicht ein Stück zu früh entweder nicht mehr an sich geglaubt hat oder ein Stück zu früh den Frust hat überhand nehmen lassen. Da hat er ja einmal auf den Tisch gehauen und ich habe dann auf den Spielstand geguckt und mich gefragt, ey, du spielst hier gegen den amtierenden Weltmeister und du bist noch voll im Match drinne, obwohl der weiter einfach wirklich nicht nachlässt. Lass doch jetzt nicht schon den Frust überhand nehmen. Du bist doch hier noch absolut gut dabei. Das war jetzt ein blöder Ball. Klar ist das alles mega intensiv, was da auf dem Tisch passiert, aber glaub weiter an dich. Da geht was. Und da ging ja dann auch was. Danach kam eine famose Clearance von Barry Hawkins.
Ja, genau. Das war schon bitter, ne? Weil, Junge, der sah da schon aus wie der Verlierer. Und das war wirklich zu früh an der Stelle. Und da muss er aufpassen. Küchenpsychologie mit Kathi hier mal wieder hatten wir lange nicht. Dass das jetzt nicht seine übliche Reaktion wird auf einen Zwischenstand im Finale, der nicht so toll ist. Dass der nicht in diesen Automatismus reinkommt. Okay, jetzt bin ich wieder in einem Finale und irgendwie der Default ist, dass ich das jetzt wieder verlieren werde. Weil so sah der aus zu dem Zeitpunkt. Und da haben wir wirklich beide den gleichen Moment im Auge. Weil es, glaube ich, vielen so ging an der Stelle. Ich dachte, hä, jetzt reagier doch nicht jetzt. So, jetzt box doch den Kyron Wilson und nicht den Tisch, ne? Also nicht im wörtlichen Sinne, sondern mit einer guten Reaktion auf den eigenen Fehler. Dabei war er doch noch so gut dabei. Ich meine, Hawkins, wie er da den Frame gestohlen hat zum 6 zu 6, das ist schon eine
Oh ja.
Leistung gewesen, die war doch unglaublich. Da hatten wir doch schon das Gefühl, jetzt kippt was. Und zwar nicht zur Seite von Kyron Wilson, sondern zur Seite von Barry Hawkins. Ja, und dann kommt dieser 16. Frame und man sieht diesen Frust. Also, das war wirklich zu früh. Es war eine sehr interessante Phase im Match. Auch beim Stand von 7 zu 7 zum Beispiel. Beide haben so ein bisschen auch getestet, was geht. Na, da hat mal wieder Kyron so eine rote verschnitten. Das ist ihm ein paar Mal passiert in dem Match. Barry Hawkins spielte eine super lange rote in die grüne Tasche. Der Split hat nicht funktioniert. Da ist so viel passiert in dieser Phase von dem Match. Da kann man eigentlich über so gefühlt jeden Ball sprechen, der da gespielt wurde. Jeder Ball hatte eine ganz besondere Bedeutung. Dann gab es wieder einen Double Kiss. Dann hat wieder jemand verschossen. Also es war einfach ein heißes Duell, finde ich. Es war wirklich ein heißes Duell am Snookertisch. Und der Frust von Mary Hawkins kam so ein Tick zu früh. Ja, also das war nichts fürs Highlight-Reel. Also das waren wirklich so ganz interessante Arbeitsmomente auch in der Phase vom Match. Wir hatten auch mal Kyron Wilson, der am Tisch war und wirklich so ein Ben Wollaston-Break ja gespielt hat, mit nur den kleinen Farben und komplett außerhalb jeder Position, wo er dann auch gesagt hat, Leute, also na, hat auch mal den Kommentar gebracht. Also das ist ja wirklich hier wie an der Schnur gezogen, dieses Break, was es wirklich nicht war. Also da haben sie gekämpft mit sich selbst, mit den Nerven, mit dem Tisch, mit dem Tempodrom. Und das ist doch auch mal schön, wenn man das sehen kann. waren. Und wir hatten trotzdem ja auch 4 Century Breaks in diesem Match. Also das war ja nicht so, als hätten wir jetzt nur so einen reinen Arbeitssieg gesehen. Nee, das war wirklich, das war in dem Sinne für uns zum Anschauen keine Arbeit, weil das war einfach ein heißer Tanz auf dem Snookertisch.
Das war es wirklich. Und was sich dann relativ schnell andeutete, schaukelte sich ja dann tatsächlich auch bis zum Entscheidungsframe hoch. Kyron Wilson legte ja dann quasi am Abend immer wieder vor, nachdem er dann sich die Führung bis zum Mid-Session Interval zurückgeholt hatte und gab diese dann bis zum Entscheidungsframe auch nicht mehr ab. Aber Barry Hawkins kämpfte sich immer wieder rein und auch immer wieder zurück und kämpfte sich in eben diesen Entscheidungsframe. Und ja, ich fand das eine sehr nette Geste, muss ich sagen, nachdem wir jetzt so lange warten mussten auf den ersten Entscheidungsframe in einem Finale in Berlin, dass sie uns dann auch relativ schnell gleich den zweiten gegeben haben.
Genau, also wir hatten 2 Entscheidungsframes jetzt in diesem Match, weil es einen Re-Rack gab im Entscheidungsframe. Ja, das ist jetzt auch wieder was für die FreundInnen von Statistiken. Wann hat es denn sowas schon mal gegeben? Ich weiß es nicht, im Tempodrom hat es gestern gegeben und das ist natürlich auch nochmal irgendwie, also klar, am Ende des Tages spielt es keine Rolle, hatte mit dem Match-Ausgang auch dann eigentlich nichts zu tun, aber es war ein Re-Rack aus dem Lehrbuch eigentlich wirklich, ne? Da bestand kein Zweifel, dass da ein Re-Rack eigentlich ein guter Move ist. Da gab es auch niemanden, der vielleicht spekuliert hätte, vielleicht doch besser keins, sondern das war ein eindeutiges Re-Rack. Aber natürlich im Entscheidungsframe trotzdem kurios, mussten sie nochmal von vorne anfangen. Michael Kessler durfte 2-mal den Entscheidungsframe ansagen. Das ist doch auch was man nicht so oft erlebt. Überhaupt für sie natürlich ja auch eine fantastische Kulisse. Und dann geht das über die volle Distanz. Das hat ihr auch alles abverlangt. Aber sie ist ja auch jemand, sie hat schon im Crucible geschiezt. Ne? Also sie kennt sich mit langen Matches aus und mit großem, großem Drama und Leuten, die nur auf einen Tisch gucken. Also was für ein Entscheidungsframe dann. Ja, wir hatten erst eigentlich einen Barry Hawkins, der sich in diesem Entscheidungsframe so ein bisschen verzockt hat, ne? Da ist er aufs Ganze gegangen, das hat nicht funktioniert. Dann hatten wir Kyron Wilson, der eine Kombination verschossen hat und damit Barry Hawkins wieder ins Spiel gelassen hat. Ja. Dann hatten wir eine richtig krass schöne, wunderbare Rote von Barry Hawkins, wo dann der Spielball fällt.
Oh ja.
Ach ja, oder? Meine Güte, tut immer noch weh.
Ja.
Und dann interessanterweise war ja der Matchball für Kyron Wilson eine Kombination dann. Also da kam so ein bisschen, da hat sich die ganze Woche, finde ich, wieder schön in einem Paketchen verpackt, oder? Wir hatten die Kombination, die erst nicht funktioniert hat im Entscheidungsframe, dann hatten wir den Matchball wieder als Kombination. Also das war dann doch ein sehr passender Schlussakkord für dieses Finale.
Ja, das war es wirklich und es war das wirklich die Krönung einer grandiosen Woche, kann man wirklich nicht anders sagen. Die Szenen im Frame davor waren ja dann auch schon kurios, ne? Als Kyron Wilson da ja schon Snooker brauchte und die Rote ja dann verschossen hat eigentlich, daraus aber ein wahnsinnig kranker Snooker entstanden ist, als die Weiße dann quasi in den Tascheneinlauf hinter die Pinke lief. Und Barry Hawkins kam ja dann auch aus diesem Snooker dann noch raus. Also das waren wirklich wahnsinnige Szenen, die da in den letzten 2-3 Frames abgingen zwischen den beiden. Und am Ende
haben wir uns doch wirklich alle kollektiv zusammen mit Barry Hawkins und Kyron Wilson so die Hände vors Gesicht gehalten, ne? So,
ja.
Was ist da gerade passiert? Ne, absolut. Das war eine prägende Szene auch, weil das hat wirklich das zusammengefasst, was wir auch gefühlt haben, schon seit mehreren Frames. Was passiert hier eigentlich gerade?
Ja, also das war wirklich ein würdiges Ende dieser Woche. Und Kyron Wilson, ja, der gewinnt jetzt mal eben das German Masters wieder. Er hat letzte Woche ja, als er das beim Masters gegen Sean Murphy verloren hatte, hat er gesagt, er wird dann in Berlin mal ordentlich was zerlegen, ordentlich dabei sein. Ich glaube, man kann sagen, das hat er tatsächlich getan. Und was dieser Mann aus einem erstmaligen WM-Titel macht, ist einfach nur, es gibt kein anderes Wort dafür, ist einfach nur grandios. Ich meine, Judd Trump hat in der Weltrangliste eine fantastische Jahre Punkte Vorsprung auf den, aber ich glaube, Man kann einfach sagen, Karen Wilson ist im Moment der beste Spieler der Welt.
Also Karen Wilson, es freut mich einfach so für ihn, wie er abliefert. Und es freut mich ehrlicherweise, Christian, auch ein bisschen für uns, weil was haben wir natürlich in der Vorschau gesagt? Na, ich erinnere mich an, in dem Fall waren es tatsächlich ausnahmsweise mal meine Worte, aber wo ich gesagt habe, ja, also der hat das ja dem Sean Murphy quasi im Post-Match-Interview gesagt und Sean Murphy kennt sich aus mit Neujahrsvorsätzen. Ja, und es hat genau funktioniert. Also ähnlich wie Sean Murphy das Masters mit Ansage gewonnen hat, hat jetzt Karen Wilson mit einer Ansage eine Woche vorher in einem verlorenen Finale dieses Finale gewonnen. Das ist schon auch ein Boss-Move, kann man nicht anders sagen. Und ja, ich freue mich auf viele weitere TV-Matches mit Karen Wilson. Es führt kein Weg an ihm vorbei und das gönne ich ihm von Herzen. Und ich hoffe, dass Barry Hawkins das Ganze gut verdaut, dass er nicht das als Automatismus sieht, dass er Finals verliert. Und ich freue mich auch darauf, dass die Zukunft des German Masters jetzt aber auch, also auch auf abergläubische Art und Weise gesichert ist. Kartenvorverkauf geht ja quasi schon los, ne? Also immer mal wieder hier F5 drücken auf der Snookerstars-Seite, ne? Diese Woche soll es wohl schon losgehen. Wir sitzen jetzt schon in den Startlöchern.
Das tun wir. Und ja, es ist schon kurios. Also ich hoffe, das wird jetzt nicht zum Standard, dass die Spieler vor dem Turnier schon ankündigen, wer gewinnt. Also das will ich jetzt nicht hier als Dauerbrenner haben.
Wieso, dann wäre unsere Vorhersage endlich mal richtig, Christian?
Absolut, das stimmt schon. Aber komm, stell dir mal vor, das wird jetzt vor der Weltmeisterschaft. Und irgendwann, wenn die Spieler das mitkriegen, dann sagt es ja jeder, was machst du denn dann?
Oh ja, dann können wir uns für Interviews gar nicht mehr retten, ja, weil die Frage ist dann, wer sagt es bei Total Clearance? Der Flo Nüssle würde ich vorschlagen, der spielt nämlich diese Woche auch die Welsh Open Quali. Naja, aber so viel dazu. Jetzt heißt es nicht ins Loch fallen nach Berlin, na, wir machen weiter und versuchen jetzt noch so ein bisschen die letzten Tage auch Revue passieren zu lassen und das Ganze auch emotional zu verarbeiten.
Das machen wir und was uns dabei helfen könnte, wäre vielleicht auch erstmal reinhören, was der gute Karen denn so zu sagen hat oder so zu sagen hatte nach dem Match. Er hat extra für das Interview dann die Trophäe dann doch irgendwann mal abgestellt, weil sie zu schwer wurde und war dann befreit von dieser Last. Wir hören mal rein, was er gesagt hat.
Karen, congratulations.
Thank you.
10-9, you gave us a final frame decider.
Yeah.
You must feel glad.
Yeah, obviously really chuffed. I feel like the crowd had really good value for money today. I felt like it was a really entertaining, dramatic final. Both players at times played fantastic snooker, then both players at times looked like they couldn't pot a ball. But that's what made it such an entertaining final. And I'd just like to say to the fans that turned out in their numbers, thank you so much for making that so special. And yeah, that will live long in the memory.
There was a first final frame decider in Berlin,
Okay.
and it was so nice of you to give us even a second one a couple of minutes later.
Yeah, with the re-rack, yeah. Obviously, it looked like there could be another one. And then I think I just ran away.
Yeah.
And then, yeah, I played a really, really good safety shot, and I forced Barry into taking a red on into the corner pocket, which he had to play at pace. And he obviously burst the reds open because he missed it. So that sort of led to my opportunity. And yeah, I feel like I took the 59 break really well.
It was a weird match in the end because I had a feeling Barry was taking everything out of you. That clearance in frame 16 was
Yeah.
magnificent.
Yeah.
And you stayed so calm in the deciding frame that it was crazy.
Yeah, obviously, like I say, I played a really good safety and like glued Barry to the ball cushion, forced him into a pot. He missed it. Obviously, the balls went nice for me. And when you get that chance, you've just got to say, look, I take this out 100 times out of 100 in practice, so there's no difference. Unfortunately, the plant didn't go in at 59 because I probably would have ended up the century there. But you know, I managed to pot another really good plant,
Yeah.
and then a good long red to finish. So yeah, really pleased.
So Karen Wilson is a world champion. You can say, how much do you want to make out of a world championship win, Karen Wilson? Yes.
Yeah, absolutely. Yeah, I would love to win it again. You know, I'm just making the most of this year, and you know, coming to Berlin, you're not guaranteed to walk out in the one table setup as a world champion. You have to earn your right to get there for the semi-finals. So I'm so glad that I've experienced it in the semi-finals, the final, and now as a winner.
And speaking of the walk-on, I remember your walk-on in 2019 to Insomnia. It was so great.
Yeah.
And I think tonight you smashed it again.
Yeah, that was Dave Gilbert in the final. He walked out to Insomnia. I actually walked out to Oasis, Roll With It.
Yeah.
Yeah, which was good, but that was so much better. I felt like just having the crowd clap simultaneously to the beat was absolutely fantastic. So, yeah, it could be a new walk-on song going forward for me.
And last one, speaking of smashing it, 1 week ago you lost the Masters final to Sean Murphy and you said, I'm going to smash it in Berlin. I think it's fair to say you did.
Absolutely, yeah. I'm a man of my word and I gave it my all week. I've had some many, many tight matches, managed to drag out each match, every ounce of effort that I had in me, and yeah, obviously come up with a trophy. So, yeah, very proud.
Thanks, Kevin. Enjoy the night.
Thank you. Cheers.
Ja, Kevin Wilson, einfach ein unfassbar sympathischer Kerl. Und wie gesagt, es gibt keinen, der mehr aus einem WM-Titel gemacht hat in den letzten, ja, eigentlich 20, 30 Jahren als aus einem erstmaligen WM-Titel als er. Klar, Judd Trump, ich glaube, der hat, weiß ich nicht, 5, 6 Turniere oder so gewonnen nach dem...
Und Mark Selby?
Mark Selby, ja, stimmt. Der war auch unfassbar
gut. Der hat eine ganze,
genau, der
hat eine ganze Ära geprägt nach seinem WM-Titel. Also... Muss ich sagen, Christian, bei aller Euphorie gegenüber Kyle Wilson, wir dürfen ihn jetzt nicht nur mit Stuart Bingham vergleichen.
Oder Luca Brissell. Ja, natürlich, nee, man vergisst so schnell, ne? Die Zeit rast. Aber es wird auch immer, man hat ja auch eigentlich das Gefühl, es wird auch immer schwerer, so eine Leistung zu bringen, weil die Dichte an so guten Snookerspielern inzwischen so hoch ist, das ist Wahnsinn. Und ja, da aber trotzdem, ich finde, man kann das nicht höher hängen, wie gut dieser Cameron Wilson halt im Moment spielt. Und jetzt ist Berlin tatsächlich gelaufen. Das German Masters im Berliner Tempodrom ist mal wieder vorbei und es ist so wirklich so ein besonderes Turnier gewesen, weil nicht nur man einfach dieses familiäre Gefühl dieser Snooker-Community wieder hatte, sondern weil es so viele schöne Szenen gab während des Turniers. Und wir haben natürlich auch, und da kann ich jetzt ein bisschen den Ball zurückspielen vom Anfang der Sendung, als du mich gelobt hast und stolz auf mich warst, kann ich das jetzt einfach mal auch umgedreht machen. Denn deine Lochbar ist, glaube ich, inzwischen... einfach nicht mehr wegzudenken aus der Snooker-Szene und holt, glaube ich, alle Leute einfach auch nochmal auf so eine richtig tolle Art und Weise ab, die nicht im Tempodrom dabei sein können. Und selbst die dabei sind, sagen mir auch, haben gestern auch immer wieder die gesagt, sagt Kathi, das ist einfach wirklich immer super toll, wie sie auf humorvolle und wirklich tolle Art und Weise uns mitnimmt in die Szenen, die im vor Ort und am Snookertisch und auch daneben einfach ablaufen. Also Kathi, danke für die Lochbar.
Ach, so gerne. Ja, ich habe mir natürlich auch gedacht, ne, nach 10 Jahren Lochbar, vielleicht ist auch mal gut, aber dann kommen wieder so Kommentare und dann muss ich halt doch weiterschreiben. Nein, ich mache es ja gerne. Also ja, lest gern mal rein, ne, in die gute alte Lochbar, wo es wirklich nicht darum geht, wer jetzt die taktisch bessere Aufstellung hatte für die zweite Mini-Session der ersten Session oder sowas, sondern um das Drumherum. Ne? Genau. Ja, also danke, Christian. Sehr, sehr lieb.
Ja, und jetzt müssen wir irgendwie ein bisschen damit klarkommen, dass das German Masters schon wieder vorbei ist und wir 12 lange Monate warten müssen, bis es wieder ein Turnier in Deutschland gibt. Wir brauchen dringend ein zweites wieder.
Ja, bitte, ich meine, vor der Atmosphäre will man doch Snooker spielen, das haben doch alle gesagt. Also, wir brauchen Fürth zurück, und zwar dringend im Sommer. Freunde der Sonne, jetzt macht mal was hier. Wir brauchen vielleicht auch mal wieder so ein Wanderturnier. Ich denke an Gdynia in Polen, das war da auch mal super schön und aus Fansicht, vielleicht nicht aus finanzieller Sicht, aber aus Fansicht super erfolgreich. Wir hatten Riga, wir hatten auch mal Portugal, wir hatten Dornbirn in Österreich, Grüße gehen raus. Wir hatten Belgien im Freizeitpark, also da muss doch wieder was zu machen sein. Die Leute wollen doch Snooker gucken, das sehen wir doch hier. Und alle, die vorbeikommen, sind total begeistert. Und das muss doch auch mal was wert sein.
Ja, es müsste wirklich mal wieder so ein tolles Highlight auch nochmal geben. Vielleicht auch mal in Belgien wieder oder irgendwo, wo auch immer. Es liegt auch nicht an den Verantwortlichen, ne? Ich habe gestern auch nochmal mit TC gesprochen. Also es liegt nicht an ihm, dass es kein Paul Hunter Classic gibt aktuell. Also Promoter, Sponsoren und WST, legt euch ins Zeug. Wir brauchen wieder mehr Turniere davon, denn es kommen ja auch immer wieder neue tolle Spieler auf die Tour oder auch alte wieder zurück. Und ja, das ist jetzt eine schlechte Überleitung, aber wir müssen es natürlich auch einfach noch erwähnen, der Vollständigkeit halber. Unser Flo hat es ja leider nicht geschafft in Marokko bei der WSF WM. Am Ende ging der Titel an Gao Yang, der damit der erste Champion der WSF ist, der sowohl den Junior-Titel geholt hat, ich glaube vor 5 Jahren, so 2020, 21 irgendwas in dem Dreh, und jetzt dann sich die Tourkarte zurückgeholt hat bei der WSF-WM.
Ja, herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ähnlich fast wie bei Karen Wilson, auch das ein Titel mit Ansage. Er hat sie zwar nicht uns gegenüber irgendwie laut getätigt, aber er war jemand, den man vor dem Turnier ganz, ganz oben mit auf dem Favoritenzettel hatte. Ja, jetzt hat es gereicht für ihn. Herzlichen Glückwunsch. Schade natürlich für Flo Nüssler, denn der so knapp am Ende gescheitert ist, auch an den wichtigen Runden, wenn es darum geht, sich auch für die WM-Quali ins Gespräch zu bringen. Aber alles in allem waren da auch viele, viele Glanzlichter dabei bei Flo in dieser Woche. Ne? Das hat auch teilweise richtig, richtig Spaß gemacht, hatte einen besonders guten Tag erwischt, hat ein knappes Match gewonnen, hat ein überzeugendes Match gewonnen. Also, ja, ich finde, die positiven Sachen überwiegen und er arbeitet sich immer und immer weiter dahin, dass wir ihn objektiv auch unter den absoluten Angstgegnern haben für Leute, die bei solchen Turnieren mitmachen. Und das ist doch eigentlich die richtige Richtung.
Das ist es wirklich, Flo. Kopf hoch, nächstes Turnier wird es sein. Und wir müssen natürlich auch Umut Dikmer positiv erwähnen, der es auch bis ins Viertelfinale geschafft hat und dann am späteren Finalisten Brian Sini aus Malta gescheitert ist. Also auch da wirklich gute Leistung. Und ja, wir müssen mal gucken, wie es weitergeht Richtung Q-Tour und Richtung vielleicht Q-Tour-Playoffs. Und mit Snooker geht es dann jetzt weiter, wie Kati schon gesagt hat, Welsh Open Quali. Und nächste Woche gibt es die Championship League Finalgruppe, also nächste Woche, diese Woche dann ja jetzt schon, die Finalgruppe der Championship League. Und wir haben demnächst dann auch unsere 1000. Folge für euch als Sonderfolge mit sehr vielen Highlights, sehr vielen Extras. Und ja, Kati, bleibt eigentlich nicht viel mehr als zu sagen Danke. Und zwar danke an alle, die das German Masters letzte Woche ermöglicht haben. Und danke an euch alle fürs Zuhören.
Absolut. Vielen Dank von unserem Snooker-Podcast mit Herz. Es war wieder eine absolute Freude, in Berlin dabei zu sein die Woche. Mein Snooker-Herz ist wieder voll. Und ich freue mich jetzt schon auf die Turniere, die da kommen. Das war auch wirklich was zum Energietanken, ne? Jetzt nochmal für den Saisonendspurt. Das gilt nicht nur für Karen Wilson, das gilt auch für uns. Weiter geht's.
Weiter geht's und weiter geht's auch bei Total Clemens. Das war's von uns für dieses German Masters. Bis zum nächsten Mal.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.